Herzlich willkommen zu einer kleinen Solo-Zwischenfolge des Schauplatz-Podcast. Ich bin Maria und heute stelle ich euch den Film They Shoot Horses, Don't They? Von Sydney Pollack aus dem Jahre 1969 vor. Die längsten von ihnen haben bis weit über 1000 Stunden gedauert. Tanzmarathons wurden in den 1930er Jahren in den USA zu einem Massenphänomen, hatten ihren Ursprung und ihre erste Hochzeit schon eine Dekade früher. In den sogenannten goldenen Zwanzigern waren Kontext und Funktionsweise noch die von Genuss und Exzess. In den frühen 1930ern, den Jahren der Great Depression, verschob sich der Fokus von dem Akt des Tanzes zu dem Umstand der Dauer, vom Genuss zum Ertragen. Gleichzeitig wurden die Marathons populärer, professioneller organisiert, mit großen Stäben von Promotern, Moderation, Sponsoring und medizinischer Betreuung, welche auch bitter notwendig war. Die ersten Toten hatte es schon in den 20ern gegeben. Die Geldpreise waren attraktiv für eine armutsgebeutelte und hungernde Bevölkerung, darüber hinaus aber auch schlichtweg die Aussicht auf Verpflegung und Unterschlupf, auch wenn man nie länger auf der Pritsche liegen durfte als 15 Minuten und beim Essen das Aufrechtstehen, Wippen und Schwanken nicht unterbrechen durfte, um nicht disqualifiziert zu werden. Stunde um Stunde um Stunde. Diese irgendwann verbotene Praxis diente als Setting für die zeitnah schon 1935 erschienene Novelle They Shoot Horses, Don't They? Von Horace McCoy. Schon in den 1950er Jahren hatten Charlie Chaplin sowie der Regisseur Norman Lloyd sich die Rechte an dem Buch gesichert. In den Hauptrollen sollten zunächst Marilyn Monroe sowie Chaplins Sohn Sidney gecastet werden. Chaplin wurde wegen angeblicher kommunistischer Sympathien die Rückreise von Großbritannien in die USA verweigert, die Rechte gingen an den Autor zurück, das Projekt lag bis in die späten 1960ern bis zum Kollaps des alten Studiosystems und der Beginn der New Hollywood-Ära auf Eis. Nach andauernden Konflikten mit dem Drehbuchautor James Wilbur Poe und Anfragen an unter anderem William Friedkin fiel die Regieaufgabe schlussendlich Sidney Pollack zu. Die weibliche Hauptrolle der Gloria Beatty ging nach einer Absage von Mia Farrow an Jane Fonda. Für die wichtige Nebenrolle des Masters of Ceremony und Recruiters Rocky war zunächst Lionel Stander vorgesehen, einer der ersten Hollywood-Stars, die vom House of Un-American Activities verhört wurden. Gecastet wurde letztendlich der Golden Age Hollywood- und früher Fernsehstar Jake Young. Er erhielt auch den einzigen der neun Academy Awards, für die der Film nominiert wurde. Fonda war Ende der 60er Komödienschauspielerin, Nepo Baby, Sexsymbol in Barbarella, gerade auf dem Weg zur Notoriety als Hanoi Jane, als ein despektierlicher Spitzname, der ihr aufgrund ihres Engagements gegen den Vietnamkrieg und für Bürgerrechte anhaftete. Gloria Beatty war ihre erste große dramatische Rolle. Zunächst hatte Fonda wenig Interesse gehabt. In Gesprächen mit ihrem ersten Ehemann, dem französischen Filmregisseur Roger Vadim, wurde ihr bewusst, wie sehr die Novelle und das Filmskript als Parabel im Sinne der Philosophie des Existenzialismus funktionierten. Der Tanzmarathon als Setting ist eminent absurd. Die ständige Bewegung so sinnlos wie zombiehaft selbsterhaltend. Gloria, eine an Hollywood gescheiterte Schauspielaspirantin, nicht die einzige dieser Art unter den Tanzenden, betrachtet das Treiben mit einer schneidenden Klarheit. Im Gegensatz zu den anderen Wettbewerbsteilnehmenden muss ihr die Hoffnung nicht erst genommen werden. Sie hat diesen Ballast schon vor der Anmeldung abgeworfen. Ihr Partner ist der weiche, folgsame Drifter Robert Siverton, ein Fremder, mit dem Gloria zusammengeführt wird, nachdem ihr eigentlicher Partner aufgrund von sichtbarer Krankheit nicht zum Wettbewerb zugelassen wird. Es durften nur gemischtgeschlechtliche Paare teilnehmen. Ein Ausfall des Mannes gibt seiner weiblichen Partnerin zunächst 24 Stunden, um einen neuen Partner zu finden. Wenn später die Knie der im Halbschlaf befindlichen, von ihrem männlichen Partner gehaltenen Frauen den Boden berühren, ist das Paar disqualifiziert. Der Film inszeniert Heterosexualität als notwendige, unter Druck entstandene Zwangssolidarität hinter einer fadenscheinigen Fassade. Tatsächliche sexuelle Kontakte werden gezeigt, aber nur außerhalb dieser vom Wettbewerb sanktionierten Verbindungen, als verzweifeltes Greifen in der Dunkelheit in den kurzen Pausen, als Rache und Verrat und Vorteilsbeschaffung, immer als zum Scheitern verurteilter Eskapismus, immer maximal freudlos. Kaum eines dieser Paare versucht wirklich zu tanzen. Von Anfang an wiegen sie sich wie Somnambul im Takt der Musik, klammern sich aneinander wie Schiffbrüchige, ihre Kräfte konservierend, vorauseilend erschöpft, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Es tanzen, springen, strecken sich nur die, die es scheinbar nicht wissen oder sich nicht eingestehen, und ihr Kollaps ist entsprechend unausweichlich. Pollacks Inszenierung ist so sehr ein Ausdauertest wie der Wettbewerb selbst. Die Dramaturgie folgt Zyklen in infinitesimaler Verschiebung, die Farben sind braunstichig und verblasst, wie durch den lebensmüden Blick von Gloria Beatty selbst gefiltert, der Blick nach draußen, in die Sonne, der Atemzug von frischer Luft, wird Richard Siverton und uns bis zuletzt verwehrt. Am zermürbendsten ist die Musik. Monoton gellende Pop-Standards, fröhlich, hohl, laut genug, dass die Figuren ihre eigenen Gedanken nicht hören dürften. Der zerknautschte, verlebte Moderator Rocky, der die Teilnehmenden mit hämischen Phrasen aufpeitscht wie alte, humpelnde Pferde, bekommt zunächst etwas mehr Schlaf, vielleicht 2 Stunden anstatt von 15 Minuten. Den Marathon ertragen muss aber auch er. Was ist das Spektakel, der Schauwert eines solchen Tanzmarathons? Es hat nichts mit Tanzen zu tun. Je länger der Marathon dauert, desto mehr füllen sich die anfangs noch fast leeren Reihen, dann, wenn die Zusammenbrüche kommen, wenn der Verfall selbst unübersehbar und spektakulär ist. Wer saß in den frühen 1930er Jahren in den Zuschauerreihen? Mehrheitlich die, die das Preisgeld und die Verpflegung selbst nötig gehabt hätten. Die Marathons waren eine der bei weitem billigsten Möglichkeiten öffentlicher Unterhaltung, billiger als Kinobesuche. Aber auch die, die sich Besseres leisten, sich dem Leiden nicht so gefährlich nahe fühlen konnten. Im Film bekommt einer der erfolglosen Schauspieler letztendlich ein Angebot von einem Hollywood-Agenten aus dem Publikum. Seine Partnerin, die selbst auf eine solche Chance gehofft hatte, steht damit natürlich kurz vor der Disqualifikation. Machtausübung durch Schaulust und Erniedrigung hat eine lange Geschichte, Gladiatorenkämpfe, Brot und Spiele. Das Thema wurde nach They Shoot Horses, Don't They zu einem häufigen Topos in die dystopischen Erzählungen wie von The Hunger Games zu Squid Game bis zuletzt der Stephen King-Verfilmung The Long Walk. Ein utriertes Mikrosystem als Pars pro Toto für das menschenverachtende Ganze, das falsche, gleichsam systemerhaltende Versprechen, dass man nur rauskommt, wenn man nach den gegebenen Regeln gewinnt, die kollabierten Körper der anderen als Treppe zum Ruhm. Man kann die fortwährende Aktualität von They Shoot Horses, Don't They in seiner Anwendbarkeit in einer bestimmten Form von Medienkritik sehen, die meistens an Reality-TV angedockt hat oder, noch verengter, an Phänomenen wie Mr. Beast. Ich sehe den Film vor allem als ein potentes Bild für entfremdete, entwertete Arbeit, die nichts produziert als Profit, niemanden etwas bringt, außer den Profiteuren im Hintergrund. Das Bild ist sicher nicht zeitlos. Im Gegenteil, deutlich geschichtlich verankert. Die Kraft des Films entspringt auch daraus, wie hartnäckig wiedererkennbar diese entfremdete Arbeit sich hält. Und damit beende ich meine Besprechung zu They Shoot Horses, Don't They? Schaut euch den Film an und hört auch das nächste Mal wieder rein beim Schauplatz-Podcast.